Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Matthias Teut und da keiner da ist, der mich anmoderiert, habe ich gedacht, ich spiele einfach die Musik zum Roman. Doug Reinbold, ein Audiodesigner aus Berlin, der hat die Musik geschrieben zu der Welt von Aragorn. Und das war die Musik für den ersten Band, Aragorn, geheime Mächte. Und aus dem möchte ich euch heute ein bisschen vorlesen. Und damit ihr mich nicht angucken müsst, habe ich einfach die Karte der Welt mitgebracht. Die sieht um Längen besser aus. Und dann wisst ihr zumindest gleich, wo die Geschichte spielt. Das ist die Welt, die ich mir ausgedacht habe. Eine Welt, in der es Menschen, Elben, Zwerge, ein Sumpfvolk gibt und die grässlichen Gelwigs, die für den Schauderfaktor in diesem Buch sorgen. Das Buch dreht sich um drei Protagonisten. Und zwar gibt es einmal einen jungen Heiler, der heißt Ataru. Und der ist in der Felsenstadt Tangris zu Hause. Dann gibt es Selana, eine Küchenmagd, die in der Hafenstadt Akrala zu Hause ist. Und es gibt den Straßendieb Pitu. Und Pitu, der treibt sich zurzeit gerade in Gelda rum. Das ist unten eine Stadt, so an der Südküste. Könnt ihr ungefähr auf der Karte finden wahrscheinlich. Diese größeren Orte sind mit so einem Karree gekennzeichnet. Und ich möchte euch als erstes einmal von Pitu etwas vorlesen, damit ihr ungefähr wisst, wie sein Leben so abläuft. Wohin? Hektisch blickte er sich um. Hatte er sie abgehängt? Sein Herz pochte und er wischte sich den Schweiß von der Stirn. In der menschenleeren Gasse vor ihm flirrte die Luft. Diesen Teil der Stadt kannte Pitu noch nicht. Wo konnte er sich verstecken? Er hörte die Meute, die ihm folgte, die Rufe und Schreie. Jeden Moment mussten sie um die Ecke kommen und ihn entdecken. Dieses Mal hatte er den Bogen überspannt. Kurz entschlossen lief er in eine Seitenstraße. Zu spät erkannte er den Irrtum. Eine Sackgasse. Hinter ihm wurden die Rufe seiner Verfolger deutlicher. Elender Dieb! Wir kriegen dich! Keine Zeit mehr. Pitu lief weiter in die Gasse, suchte nach einem Ausgang und sprang dann in die erstbeste Türnische. Mit rasendem Herzen presste er sich in den Schatten, unmittelbar darauf der Tumult. Warum so viele?
Hält uns zum Narren! Hand ab! In den Kerker!
Luft anhalten, nicht bewegen. Die aufgebrachte Menschenmenge preschte an der Gasse vorbei. Der Lärm verebbte. Und die Schritte auf dem Steinpflaster verhallten. Puh, Pitu atmete durch. Er zog das Bündel auf, das er bei sich trug, und schaute, ob er etwas verloren hatte. Der Ärger hatte sich gelohnt. Ein Brot, zwei Äpfel und ein geräucherter Käse. Er grinste. Als er aus dem Schatten trat, zuckte er erschrocken zurück. Erneut Schritte in langsamem, schwerfälligen Tempo klackten sie auf dem Straßenpflaster und blieben stehen. Das konnte doch nicht wahr sein, Pitu linste um die Ecke. Er musste einfach wissen, ob das auch Verfolger waren. Sofort zog er den Kopf zurück. Oh ja, sie waren seinetwegen hier, kein Zweifel. Zwei schwergewichtige Männer in den typischen Holzschuhen und Lederschürzen der Marktbeschicker standen direkt am Eingang der Sackgasse.
Vielleicht hat sich das Kneblein in einer Seitengasse verkrochen,
keuchte einer der beiden dunkel, und Pitou sah förmlich vor sich, wie der Schweiß von dem feisten Gesicht perlte.
»Die anderen sind ihm zu dicht auf den Fersen«, schnaufte der andere fette Kerl. Seine heisere Stimme fiepte seltsam. »Die hätten das bemerkt.«
»Vielleicht sollten wir aber doch mal nachschauen. Dieser Winzling ist listig.«
Der erste schnappte immer noch nach Luft. Klack, klack. Pitou hörte, wie er in die Gasse trat und drückte sich enger in die Nische. Sein Kopf arbeitete, fieberhaft suchte er nach einem Ausweg. An dem ersten würde er vorbeikommen, flink und mit dem Überraschungsmoment auf seiner Seite, aber der andere versperrte den Ausgang zur Gasse und Pitou konnte sich unmöglich auf ein Handgemenge einlassen. So träge die Schwergewichte waren, in ihren tellergroßen Händen steckte die Kraft jahrelanger harter Arbeit. Er hielt den Atem an. Jeden Moment musste der Erste um die Ecke kommen. Klack, klack.
»Nun komm schon«,
fiebte der andere gerade, als sein Mitstreiter in Pitous Blickfeld trat.
»Sollen die Jüngeren sich um dieses Häufchen Eberdreck kümmern?«
Sein Kamerad wandte sich zu ihm und drehte Pitou den Rücken zu. Der Geruch von Schweiß und Blut wehte ihm in die Nase. Ausgerechnet Schlachter.
»Nun warte doch«, brummte das Schwergewicht vor ihm. »Lass mich noch in die eine oder andere Tür schauen.«
Pitou stöhnte innerlich. »Nun gut, dann sollte es wohl so sein.« Er tastete nach seinem Talisman, den er an seinem Lederband um den Hals trug. Mit einem ergebenen Seufzen trat er aus der Nische und klopfte dem Brummbär beherzt auf die Schulter. Noch während der Schlachter sich umdrehte, flitzte Pitou an der anderen Seite vorbei.
»Was zum Dokerdreck?«
»Pass doch auf, da ist die kleine Missgeburt!«
Was für eine Piepsstimme! Pitou spurtete ihm entschlossen entgegen. Der fette Kerl stellte sich breitbeinig in die Eingang der Gasse und versperrte ihn mit ausgebreiteten Armen. Das würde knapp. Pitou schlug einen Haken nach links, dann nach rechts. Doch der Fettwanz reagierte erstaunlich schnell. Und ihm reichte jeweils ein einziger Schritt. So käme Pitou nicht an ihm vorbei. Hinter ihm nahm der Brummbär die Verfolgung auf. Klack, klack, klack. Pitou fasste einen Entschluss. Er hielt direkt auf den Piepser zu. Ein Lidschlag lang blitzte Verwunderung in dessen Augen auf. Er riss seine Arme nach vorn, um ihn abzufangen. Doch Pitou ließ sich aus dem Lauf heraus geschmeidig zu Boden gleiten, um zwischen den Beinen durchzurutschen.
»Pass doch auf! Greif ihn dir!«
keuchte der Brummbär. Und der fette Piepser beugte sich bedrohlich vor. Doch da war Pitou schon unter ihm hindurch. Schnell sprang er wieder auf, als er hinter ihm etwas plumpsen hörte.
»Ah, was machst du denn?«
»Pass doch auf! Au!«
Pitou blickte sich um. Der Fettwanz hatte offenbar das Gleichgewicht verloren und war nach vorne gekippt. Direkt in den Brummbär. Wie Käfer auf dem Rücken lagen sie in der Gasse und schimpften wie betrunkene Matrosen bei einer Kneipenschlacht. Kunstvoll machte Pitou einen Diener, lachte auf und lief davon. Zu all seinem Geschick gehörte immer auch eine Portion Glück. Erleichtert wandte er sich an der nächsten Abzweigung nach Osten und hoffte, in bekannte Viertel zurückzukommen. Außerdem brauchte er einen Brunnen. Eine Erfrischung war mehr als nötig und er musste aus den Knäbleinklamotten heraus. Der Kaftan war mindestens 3 Nummern zu groß. Eine gute Verkleidung, denn man hielt ihn meist für einen Jungen, der nicht mehr als 10 oder 11 Winter erlebt hatte. Natürlich funktionierte das nur deshalb, weil er schon seit längerem nicht weiter gewachsen war. Pitou zog den Kaftan aus und dachte einmal mehr darüber nach, wie es wohl wäre, größer zu sein. Doch mit fast 18 Wintern hatte er nicht die Hoffnung, noch zu wachsen. Er beschloss, in eine schmale Straße abzubiegen. Sie führte geradewegs auf einen Platz zu. auf dem endlich ein Brunnen stand. Freudig griff er nach seinem Talisman und küsste ihn. Den schwarzen Stein besaß er schon lang, solange er denken konnte. Auf dem Weg zum Platz fingerte er noch ein Hemd aus dem Bündel, darauf bedacht, die guten Speisen nicht zu verlieren. Beim Geruch von Obst und Käse lief ihm schon jetzt das Wasser im Munde zusammen. Außer einer alten Frau, die Wasser in einen Krug schöpfte, war niemand zu sehen. Pitou legte seine Sachen ab, beugte sich über den Brunnenrand und trank aus den hohlen Händen. Bevor er sich das kühle Nass über den Kopf goss, dann erst bemerkte er den argwöhnischen Blick der Alten, die auf der gegenüberliegenden Seite neben ihrem Krug stand. Sie schöpfte kein Wasser mehr, sondern musterte ihn aus ihren runzligen Äuglein. An der Stelle höre ich jetzt mal auf mit Pitou. Ihr habt so einen ersten Einblick bekommen, wie Pitous Leben so verläuft. Ziemlich aufregend. Eigentlich ist er immer auf der Flucht. Insbesondere auch auf der Flucht vor der Verantwortung. Das ist auch etwas, was ihn so ein bisschen auszeichnet. Und er hat noch eine ganze Menge Sachen zu bestehen. Aber in dem Buch gibt es ja noch zwei weitere Protagonisten. Und ich möchte euch ganz kurz Ataru noch vorstellen, den jungen Heiler, der aus der Felsenstadt Tangris sich aufgemacht hat, weil er einen Auftrag zu erfüllen hat. Und er muss nicht alleine durch die Gegend reisen, sondern sein Freund Brandan, ein Jäger, der begleitet ihn. Und der hat auch noch ein Begleittier dabei, ein Frettchen. Und die beiden sind jetzt gerade mit dem Kanu unterwegs über einen langen Fluss und haben jetzt festgemacht, um tatsächlich zu rasten. Es ist Abend, sie sind müde und das Boot ist jetzt unter einer Trauerweide festgebunden und ihr Nachtlager unter dem Dach einer mächtigen Buche aufgeschlagen. Ein kleines Feuer vertrieb die Dunkelheit. Brandan hatte sich schon hingelegt, strich sanft über das Fell seines Frettchens und starrte ins Feuer. Ataru wollte vor dem Schlafen noch die Übungen machen, die Ondara ihn gelehrt hatte. Er lächelte, als ihm in den Sinn kam, was Brandan von Meditation hielt. Still dasitzen wäre für ihn in Ordnung, aber seinen Geist leeren und an nichts zu denken, sei absoluter Blödsinn. Eine Verschwendung von Zeit und Gabe, wie er sagte. Er hatte ja keine Ahnung, wie sehr es die Energie des Körpers bündeln oder befreien konnte. Ataru atmete den Duft der glimmenden Kräuter ein und schloss die Augen. Die Flammen des Feuers blieben haften und tanzten auf der Innenseite seiner Lider weiter. Länger, als er es bisher kannte. Wärme durchzog seinen Körper. Seine Handflächen wurden heiß. Saß er so dicht am Feuer? Nicht denken, nur auf den Atem achten. Ein, aus, ein, aus. In seinem Geist stiegen Bilder auf. Feuer flackerte, Funken stoben hoch, seine Hände glühten und dann ganz langsam züngelte eine Flamme auf ihn zu, strebte seiner Hand entgegen, wollte mit ihm spielen. Ein plötzliches Geräusch holte Ataru zurück, er riss die Augen auf, Brandan saß da und hielt einen Zweig in der Hand. Entschuldige, ich dachte, ich hätte was gesehen und als ich mich aufgesetzt hatte, wie zur Bestätigung brach er den Zweig, das Geräusch wiederholte sich. Was hast du gesehen? Ataru dachte an die feurigen Bilder seiner Meditation. Brandan hatte ja keine Ahnung, was er da verpasste. Alles in Ordnung? Brandan zögerte. Ich denke schon. Er starrte ins Feuer. Wahrscheinlich sollte ich einfach schlafen. War auch ein langer Tag. Ich leg mich auch hin. Ataru war von den Kräutern ein wenig betäubt. Trotzdem kontrollierte er wie jeden Abend, ob sein Reisegürtel festsaß. Er nahm seinen Umhang, rollte ihn zu einem Kissen zusammen und holte die leichte Decke aus seiner Tasche. Zum Schutz gegen die Kühle der Nacht reichte sie. Der Boden war durch die Wurzeln des Baumes hart und uneben. Nach zahllosen Versuchen, eine angenehme Schlafposition zu finden, entschied Ataru sich schließlich doch dafür, den Reisegürtel abzunehmen. Schon besser, seufzte er und spürte, wie ihn der Schlummer überkam. Ein leises Rascheln im Unterholz drang noch in seinen Geist, doch es hatte nicht die Kraft, ihn aus dem Schlaf zu reißen. Wilde Träume schüttelten ihn, sein Geist mischte Reales und Unwirkliches. Es wurde immer kälter, kein Feuer wärmte ihn, Schnee und Eis überall, Schatten huschten durch die Dunkelheit. Ein Schlag, ein dumpfes Geräusch, doch kein Schmerz. Ataru fuhr aus dem Schlaf. Es war dunkel und still. Wie lange hatte er geschlafen? Nach den Sternen zu urteilen, konnte nicht viel Zeit vergangen sein, aber warum war das Feuer aus? Angestrengt horchte er in die Nacht. Der Atem seines Freundes klang flach und verändert. Brandan? Nur schemenhaft sah er ihn neben sich liegen. Wach auf! Ataru streckte die Hand aus und fühlte etwas feuchtes Blut. Verdammt, was ist passiert? Er kniete sich neben Brandan, tastete nach der Wunde. Ich brauche Licht! Hektisch suchte er nach der Tasche mit den Feuersteinen, doch er fand nichts. Seine Kehle schnürte sich zu. Wieder spürte er diesen Druck im Bauch, den Knoten, der sich blähte wie ein Kadaver in der Sonne. Nicht jetzt! Er versuchte, den Schmerz zu ignorieren. Wo sind die Taschen? Bei den Seelen, es ist zu dunkel. Immer verzweifelter suchte er. Atapasch, so hilf doch! Vielleicht war noch genug Glut da? Er stocherte in der Asche, doch nichts geschah. Wie sollte er Brandan helfen, ohne etwas zu sehen? Hilflos spürte er den Knoten anwachsen, den lähmenden Schmerz. Doch er würde sich ihm nicht ergeben. Unbändige Wut flammte in ihm auf und loderte durch seine Eingeweide. Plötzlich zerbarst der Knoten und entließ pure Energie, die heiß in seine Brust strömte. Prickelnd bahnte sie sich ihren Weg durch seinen Körper, in die Arme, die Hände. Ataru starrte fassungslos auf seine Finger, die feuerrot glühten. Dann warf er die Arme nach vorne und Flammen schossen aus seinen Händen. Das ist eine echt spannende Stelle. Also im Buch... Im Buch lest ihr, wie es weitergeht an der Stelle. Ich muss aus Zeitgründen leider an der Stelle abbrechen, weil es gibt ja noch eine dritte Protagonistin in dem Buch und das ist Selana, die Küchenmagd. Und Selana, die hat an dieser Stelle jetzt schon ein Stück ihres Weges hinter sich. Sie hat Akrala verlassen, hat eine Begleiterin gefunden, die heißt Aria. Und in der nächsten Szene ist jetzt nicht unbedingt von einem Kampf die Rede, aber... Kurz vorher hat Selana tatsächlich das erste Mal Magie gewirkt. Und jetzt kommt es zu einem netten Dialog, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Denn die Aria, die kann manchmal echt sehr direkt sein. Heilige Scheiße, was war das denn? Aria starrte Selana mit aufgerissenen Augen an. Dann warf sie einen kurzen Blick zum Zwerg. Ist der tot? Selana war zu erschrocken, um zu antworten. Es hatte funktioniert. Die Freude darüber wurde jedoch von dem Entsetzen vertrieben, das Aria mit ihrer Frage auslöste. Du meinst, ich habe ihn getötet? Oh nein, das wollte ich nicht. Sie sprang auf und lief zu dem Rotbart hinüber. Vorsicht, warnte Aria, doch auch sie beeilte sich nachzusehen. Die Freundinnen knieten sich neben den Zwerg. Während Selana ihr Ohr an seine Brust hielt, um nach dem Herzschlag zu lauschen, nahm Aria ihm geistesgegenwärtig beide Äxte ab, stand auf und wog die schweren Waffen in den Händen. »Was machst du denn da?« »Ich entwaffne ihn. Kann doch sein, dass du ihn nicht ganz umgebracht hast.« Selana schüttelte verärgert den Kopf. »Nein, das habe ich nicht. Sein Herz schlägt noch.« »Noch?« »Sehr witzig. Meinst du, es geht mir gut damit? Ich wollte ihn doch nicht umbringen. Ich hatte nur Angst, er könnte uns was antun.« Selana stand nun auch wieder auf. »Auf jeden Fall ein toller Trick, den du da auf Lager hast, Freundin.« Das letzte Wort betonte Aria reichlich abfällig. »Wie meinst du denn das jetzt wieder?« Selana war nicht nach schlechten Scherzen zumute. »Tust du, als ob du kein Wässerchen trüben kannst«, rief Aria zornig. Selana fühlte sich in die Enge getrieben. »Ich wusste das doch bis vor ein paar Tagen auch noch nicht.« »Aber sicher doch, kleines Burgfräulein. Hast du sonst noch Lügen für mich? Der Dummen aus den unteren Vierteln kann man ja so einiges weismachen. Nein, das war nicht fair. Selana durfte jetzt auf keinen Fall klein beigeben. Halt doch einfach mal die Klappe. Es stimmt, was ich sage. Das erste Mal ist es passiert bei dem Doka-Brullen, als der uns angegriffen hat. Und ja, ich hätte es dir sagen sollen, aber ich war mir selbst einmal nicht sicher, was das war. Sie starrte ihre Freundin an und fuhr leiser fort. Außerdem habe ich nicht gelogen. Und du solltest endlich mal mit diesem Gerede von wegen Burg und unteres Viertel aufhören. Mag sein, dass wir unterschiedliche Erfahrungen haben, aber Mensch ist Mensch, egal wo wir herkommen. Wenn dir in den letzten Tagen, wenn du da nicht gemerkt hast, dass ich deine Freundin bin, dann kann ich dir auch nicht helfen. Sie verstummte. Aria schaute weg, sagte aber nichts mehr.
Seid ihr endlich fertig?
Erschrocken sprang die Freundin ein Stück zurück. Der Zwerg verdrehte genervt die Augen und fuhr mit tiefer, leicht knarrender Stimme fort.
Ich würde mich gerne aufsetzen. Meint ihr, ihr könntet es zulassen, ohne mit etwas auf mich zu schießen oder gar meine eigenen Äxte nach mir zu werfen?
Nein! Ja! Selana blickte Aria an. Wieso nicht? Wer weiß, was der vorhat?
Bei den Göttern der Himmelsschmiede, da fahre ich Tag ein, Tag aus, Meilen um Meilen, hab Gemetzel von Söldnern und Vogelfreien überlebt und werde dann von zwei hysterischen Ziegen zu Tode genervt.
Sag noch einmal hysterische Ziege zu mir. Aria hob mit ihrer Hand die Axt. Nein, Selana hob die Hand, um ihre Freundin zu bremsen. Tu das nicht. Der Zwerg schaute von Aria zu Selana.
Aha, also haben wir eine intelligente Ziege.
Ich meinte, noch nicht, erwiderte Selana scharf und Aria begann zu grinsen. Zwerg, versprichst du uns nichts zu tun? Wieder verdrehte der Rotbärtige die Augen.
Ja, der Zwerg verspricht es.
Bei den Göttern der Himmelsschmiede? Selana hatte das Gefühl, das Versprechen sollte etwas verbindlicher gemacht werden. Der Rotbart stierte sie an.
Ja, bei den Göttern der Himmelsschmiede. Versprecht ihr es denn auch? Denn ihr habt schließlich mich angegriffen und nicht umgekehrt.
Wir versprechen es auch. Der Zwerg warf einen misstrauischen Blick zu Aria. Ja doch, ich auch, wenn es denn sein muss, lenkte sie ein. Selana gab ihr ein Zeichen und endlich senkte sie den Arm, nicht ohne ein missmutiges Schnaufen von sich zu geben. Und es tut mir wirklich leid, nahm Selana das Wort wieder auf. Lass es mich erklären.
Nur das nicht, er setzte sich auf. Du brauchst nichts zu erklären. Ich will nichts wissen und ich weiß nichts. Damit bin ich immer gut gefahren. Gebt mir einfach meine Äxte und dann bin ich auch schon wieder weg.
Mühsam wendete er sich auf eine Seite und stemmte seinen schweren Körper auf die kurzen Beine. Ich gebe ihm die Äxte mit Sicherheit nicht zurück, solange er in Reichweite ist. Der Rotbärtige seufzte schwer.
Dann bring sie eben in den Karren und ich gehe erst hinüber, wenn du wieder hier bist.
Die Idee schien Aria zu gefallen. Sie machte sich direkt auf den Weg. Selana schaute ihr nach. Dann sah sie nachdenklich zum Karren. Sie blickte kurz den Zwerg an und rief schließlich ihrer Freundin nach, »Halt!« Aria drehte sich um und Selana sagte lächelnd, »Ich habe eine bessere Idee.« Und welche Idee sie hat, das könnt ihr in Erelgor Geheime Mächte nachlesen, weil jetzt ist nämlich meine Lesezeit leider um. Und wer Lust hat auf den Band oder ihn schon hat und ihn signieren lassen möchte, hinter dieser Wand, da sitze ich gleich und da kann man die Bücher kaufen und ich kann da was Nettes reinschreiben. Lesezeichen gibt's auch dazu. Und ansonsten kommt gerne noch nach vorne und schaut euch die Karte näher an. Ihr könnt auch Fotos machen von der Karte irgendwie dicht dran oder was auch immer. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ciao!
Oh, ich bin so aufgeregt.
Nein, aber es war echt super.
Ja.
Ich hab den allerersten Part sogar mit dem Handy aufgenommen. Ja, als Video sozusagen.
Und gibt es auch noch einen dokumentarischen Beweis? Was? Ich weiß nicht, ob das gut ist.
Schicke ich dir alles zu. Ja, ganz viele Fotos.
Hast du auch?
Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.